Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft DRS 2.
Meine Gene, deine Gene, seine Gene. Ein Zürcher Forscher macht Propaganda für mehr Gentests und setzt sich damit in die Nesseln. Autismus, was ist das eigentlich? Experten streiten über die richtige Diagnose. Und der Blick ins Grüne. Warum Gärten und schöne Landschaften dem Menschen gut tun. Das sind drei der Themen von Wissenschaft DRS2 heute. Am Mikrofon ist Odette Frey. Herzinfarkt, Diabetes, Krebs, Alzheimer. Warum der eine daran erkrankt, der andere nicht, das hängt zum Teil mit den Genen zusammen. Jeder und jede von uns trägt im Erbgut Risiken für bestimmte Krankheiten. Und bereits gibt es erste kommerzielle Tests für solche Krankheitsrisiken. Der Zürcher Wissenschaftler Ernst Haven lanciert nun eine Informationskampagne mit einer Website, Veranstaltungen an Schulen und in der Öffentlichkeit. Sein Ansinnen ist, mehr Menschen in der Schweiz sollen sich solchen Gentests auf Krankheitsrisiken unterziehen. Großzügig mitfinanziert wird die Kampagne vom Schweizerischen Nationalfonds. Doch viele Mediziner und Forscher sind erzürnt. Die Kampagne von Ernst Haven sei unwissenschaftlich und irreführend. Hören Sie die Recherche von Christian Heuss.
Wie ein Wanderprediger zieht derzeit Ernst Haven, Entwicklungsbiologe an der ETH Zürich, durchs Land und spricht über die Chancen der sogenannten personalisierten Medizin. Er spricht vor Gesundheitspolitikern und Wirtschaftsvertretern, er geht an Schulen, beispielsweise letzte Woche an ein Basler Gymnasium, oder er organisiert eine ganze Tagung wie in Engelberg letzten Herbst.
Der technologische Fortschritt ist so rasant, dass wir heute noch einige tausend Franken für die Entschlüsselung der persönlichen Genomsequenz zahlen, dass in 2 Jahren diese Kosten bei 200 Franken sind. Das heißt, dass diese Technik so billig wird, dass sie angeboten wird von Firmen, dass sie in Spitälern eingesetzt wird, dass sie vielleicht von jedem Arzt eingesetzt wird.
Und die Hoffnung dabei ist, dass aufgrund der Erbgutinformationen dem Patienten viel maßgeschneiderte Therapien angeboten werden können. Gentests und die personalisierte Medizin würden so unsere Gesundheitsversorgung in Zukunft komplett verändern. Und die Zukunft, die habe bereits begonnen, sagt Ernst Haven. Im Internet finden sich Angebote von Firmen wie 23andMe. Jedermann kann seine Speichelprobe nach Kalifornien einschicken und einige Wochen später präsentiert die Firma das persönliche Risikogenprofil für Krankheiten und Veranlagungen auf einer Website und dies für weniger als 200 Franken.
Ich habe dieses Angebot ja genutzt, darüber erzähle ich auch in meinen Vorträgen und die Erfahrungen waren durchaus positiv.
Ernst Haven stellt das Angebot von 23andMe ins Zentrum seiner Vorträge. Mit geradezu kindlicher Freude erzählt er davon, wie er nicht nur sich selber, sondern seiner ganzen Familie einen Gentest zu Weihnachten unter den Christbaum gelegt hat. Dank dieser Tests kenne er nun seinen persönlichen Risikofaktor, beispielsweise für Altersdiabetes, oder wisse nun, dass er ein erhöhtes Risiko zu einer Heroinabhängigkeit mitbringe. Namhafte Experten auf dem Gebiet der medizinischen Genetik stehen solchen Angeboten aber äußerst kritisch gegenüber. Anita Rauch etwa ist die Leiterin des Instituts für medizinische Genetik in Zürich und renommierte Humangenetikerin.
Das, was im Moment von 23andMe angeboten wird, hat die Qualitäten eines lustigen Party-Unterhaltungsgags. Das ist alles wissenschaftlich nicht valide.
Der Mediziner und Hirnforscher Andreas Papasotiropoulos von der Universität Basel sagt es noch eine Nuance prononcierter.
Es ist unseriös und es ist eine Irreführung der Bevölkerung, weil da der Name der Wissenschaft erwähnt wird und natürlich die Bevölkerung dann glaubt, dass, wenn es von der Wissenschaft kommt, dass es Hand und Fuß hat. Und das ist definitiv nicht der Fall.
Die beiden Humangenetiker, beides Koryphäen auf ihrem Gebiet, schütteln daher nur den Kopf, dass Ernst Haven als Wissenschaftler solche unseriösen Angebote in der Öffentlichkeit an Vorträgen oder auch in Zeitungen so stark propagiert.
Es ist schon erstaunlich, dass die meisten Befürworter dieser Gentests jetzt aus dem Bereich der Wissenschaft eben keine Humangenetiker sind. Ich glaube, es gibt einen Riesenunterschied zwischen einer Genetik bei Fliegen oder bei Würmern und einer Genetik bei Menschen.
Bisher haben sich sowohl Anita Rauch wie auch Andreas Papasotiropoulos mit ihrer Kritik in der Öffentlichkeit zurückgehalten. Doch nachdem Ernst Hafen in der NZZ am Sonntag prominent über die Vorteile von Gentests gesprochen hat, scheint die öffentliche Debatte nun lanciert. Recherchen von Schweizer Radio DRS zeigen nun, dass der Schweizerische Nationalfonds am letzten Montag ein Finanzierungsgesuch über 135.000 Franken unter dem Titel «Raising Awareness about Personalized Genomics and Direct-to-Consumer Testing in Switzerland» bewilligt hat. Zu Deutsch etwa Bewusstseinsbildung für die personalisierte Genomik und genetische Selbsttests in der Schweiz. Neben dem Nationalfonds steuern die Uni und die ETH Zürich weitere 40.000 Franken zu dieser Sensibilisierungskampagne bei. Im Auftrag von Ernst Hafen konzipiert eine bekannte Schweizer Kommunikationsagentur derzeit eine Internetplattform mit dem Titel meingenomundwir.ch. Weiter entstehen Informationsbroschüren, die Verantwortlichen planen öffentliche Veranstaltungen in Buchhandlungen und an Schulen. Das Projektgesuch, in das Radio DRS Einblick hatte, umfasst neben diesen Aktivitäten eine ganze Kommunikationsstrategie, die auch Diskussionen in Fernsehsendungen wie dem Club, Artikel in Zeitungen und so weiter anregt. Ernst Hafen?
Ich möchte eine Diskussion zu einem Thema anregen, das in den nächsten 1 bis 2 Jahren auf unsere Gesellschaft zukommt.
Eine Diskussion über personalisierte Medizin also. Und diese Diskussion würde im Prinzip auch Andreas Papasotiropoulos begrüßen, aber nicht auf dem nun eingeschlagenen Pfad.
Diese Diskussion wird es auch geben, aber mit Besonnenheit, mit wirklichen Experten und nicht selbsternannten Experten, sondern mit denjenigen Leuten, die tagtäglich seit Jahrzehnten Forschung in genau diesem Bereich betreiben.
Ernst Hafen wollte auch die Medizingenetikerin Anita Rauch von der Universität Zürich zur Mitarbeit in diesem Öffentlichkeitsprojekt gewinnen. Nach anfänglichem Interesse hat sie sich aber sehr schnell wieder zurückgezogen.
Weil ich einfach dieses Konzept nicht unterstützen möchte. Das widerspricht einfach meinen Vorstellungen von solider Forschung und auch die Patienten. Rechte und Bedürfnisse scheinen mir da nicht entsprechend berücksichtigt.
Damit spielt Anita Rauch auf die weitergehenden Pläne von Ernst Hafen an. Denn Firmen wie 23andMe bieten nicht nur Gentests an, vor allem nutzen sie die von den Benutzern freiwillig zur Verfügung gestellten genetischen Daten und die Patienteninformationen für ihre eigene Forschung. Sie verkaufen die Auswertungen dieser Daten auch an Dritte weiter. Und genau für diesen Ansatz möchte Hafen eben Awareness schaffen in der Schweiz. Denn das sei genau der Weg in die Zukunft.
Da sehe ich den großen Vorteil, dass jeder von uns mit seinem einzigartigen Genom und seiner einzigartigen Gesundheitsgeschichte einen sehr wichtigen Beitrag zur medizinischen Forschung und zur Aufklärung von Ursachen von Krankheiten leisten kann.
Hafen schwebt als Vision ein Institut für personalisierte Genomik vor, das diesen Forschungsansatz à la 23andMe auch hierzulande möglich machen würde. Und dazu brauche es eben die breite Diskussion über Erbgutanalysen in der Öffentlichkeit. Solche Analysen sind heute auch gesetzlich verboten.
Ich glaube, ein Resultat dieser Diskussion, die wir da mit Mein Genom und Wir führen möchten, kann eine Entscheidung darüber sein.
Eine Entscheidung nämlich, ob die Schweiz beispielsweise in Europa eine Führungsrolle einnehmen kann oder ob man diese zukunftsgerichtete Forschung einfach im Ausland machen lassen will. Ein Argument, so bekannt es irgendwie erscheint, dass die Medizingenetikerin Anita Rauch keineswegs überzeugt.
Man muss ja nicht alles nachmachen, was andernorts gemacht wird. Wenn alle die Klippe runterspringen, müssen wir das nicht auch tun. Und ich glaube nicht, dass das einer der Schweiz würdiges Argument ist, nur weil es irgendwo anders gemacht wird, das auch so zu machen.
Die Initiative von Ernst Hafen und der nun entbrannte Streit mit den medizinischen Genetikern ist bis nach Bern gedrungen. Die Expertenkommission für genetische Untersuchungen beim Menschen GUMEK hat reagiert und Ernst Hafen für nächsten Donnerstag in ihre nächste Sitzung zitiert.
Christian Heuss berichtete. Autisten tun sich schwer mit Zwischenmenschlichem. Wenn sie eine Hochbegabung haben, wie etwa im Film Rain Man, der Autist Raymond, gespielt von Dustin Hoffman, dann üben sie zwar eine gewisse Faszination aus. Aber häufig stoßen Autisten auf Ablehnung, weil sie die einfachsten sozialen Signale nicht verstehen. Längst ist Autist auch zum Schimpfwort mutiert, etwa für den unnahbaren Kollegen, der immer sein eigenes Ding macht. Aber wo sind tatsächlich die Grenzen zwischen der Krankheit Autismus und einem im gesunden Bereich liegenden Hang zum Einzelgängertum? Darüber ist in den USA, wo sehr viel Autismusforschung betrieben wird, eine öffentliche Debatte entbrannt. Katharina Boxler berichtet.
Anlass für die aktuelle Autismusdebatte ist, etwas salopp gesagt, die Psychobibel DSM. Das umfangreiche Diagnosemanual, das die Kriterien für sämtliche psychischen Störungen definiert, wird derzeit von internationalen Fachgruppen überarbeitet. Die neue Version des Wälzers soll unter anderem die Autismusdefinition schärfen und eine zuverlässige Diagnosestellung ermöglichen. Doch nun warnen Experten des renommierten Yale Child Studies Center, dass dieser Kriterienkatalog die Schwelle für eine Autismusdiagnose viel zu hoch ansetze.
Our analysis show that the sensitivity capturing the individuals who should be captured appears to be much lower. It's really raising the threshold for a diagnosis.
Fast die Hälfte aller autistischen Menschen würden diese neu vorgeschlagenen Autismuskriterien nicht mehr erfüllen, sagt Brian Rico vom Yale Child Study Center. Doch die für die neue Definition verantwortlichen Autoren, unter ihnen Catherine Lord vom angesehenen New Yorker Institute for Brain Development, zweifeln vehement an diesen Voraussagen. Die Zahlen seien übertrieben, wird Lord in der New York Times zitiert. Die Analyse beruhe auf ungeeigneten Datensätzen. Das glaubt auch Ronny Gundelfinger, Leiter der größten Autismusfachstelle der Schweiz, der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Kantons Zürich. Er begrüßt die Revision, die alle zum Teil sehr schwammigen bisherigen Autismusvarianten unter dem Begriff Autismus-Spektrum-Störungen zusammenfasst.
Das Konzept der Autismus-Spektrum-Störung als Überdiagnose führt eben für mich nicht per se zu einer Zunahme oder zu einer Abnahme von den Diagnosen, sondern ist einfach ein logischeres Konstrukt.
So fallen künftig auch Menschen mit ausgeprägter Asperger-Problematik unter die Diagnose Autismus. Das Asperger-Syndrom hebt sich zwar durch normalen Spracherwerb und unauffällige geistige Entwicklung vom typischen Autismus ab, teilt mit diesem aber zentrale Defizite in der sozialen Interaktion. Die Autoren der überarbeiteten Autismusdefinition lassen für eine Diagnosestellung generell weniger Spielraum. So müssen sich die Symptome bereits in der frühen Kindheit zeigen. Und Betroffene sollten zwingend Mühe haben, Beziehungen einzugehen und diese zu pflegen, sich schwer tun mit verbaler und nonverbaler Kommunikation und unfähig sein, ihre eigenen Emotionen und Interessen angemessen auf ihr jeweiliges Gegenüber abzustimmen. Eine derart strikte Definition, so kontern die kritischen Forscher aus Yale, beseitige zwar die bisher teilweise vage Diagnostik, schieße aber übers Ziel hinaus. Brian Rico vom Yale Child Study Center hofft deshalb, dass die Experten, die das diagnostische Manual DSM überarbeiten, die Studie aus Yale ernst nehmen.
I don't know if we hope necessarily to influence, but just to help provide them evidence to help them formulate the new definition.
In den USA ist die Zahl der Menschen mit einer Autismusdiagnose in den letzten Jahren, gerade auch wegen der bisher vagen Kriterien, stark angestiegen und ist mittlerweile in den Ruf einer Modediagnose geraten, wie zuvor schon das Zappel-Philipp-Syndrom ADHS. Auch in der Schweiz hat sich die Zahl der Autismusdiagnosen in den letzten Jahren stark erhöht. Nicht, weil die Diagnose in Mode gekommen wäre, sondern weil man der Störung schlicht zu lange zu wenig Beachtung geschenkt hat, sagt Ronny Gundelfinger, Leiter der Autismusstelle des Kantons Zürich.
Ich denke schon, dass in der Schweiz aus verschiedenen Gründen das Thema mindestens von der psychiatrischen Seite her vernachlässigt worden ist. Das war die Domäne von Heilpädagogen und die Kinder waren in speziellen Schulen, in speziellen Heimen und die medizinische Fachwelt hat sich hier wirklich nicht sehr darum gekümmert.
Neue Studien legen nahe, dass etwa eins von 150 Kindern von einer tiefgehenden Störung aus dem Autismus-Spektrum betroffen ist. Doch erst seit der Jahrtausendwende werden sich Medizin und IV in der Schweiz der Tragweite des Problems allmählich bewusst. Die Schweiz ist daher, was die Sensibilität gegenüber der Entwicklungsstörung Autismus angeht, selber noch immer ein Entwicklungsland.
Autisten, Menschen in mentaler Einzelhaft. Ein Beitrag von Katharina Boxler. Was das Ferienhäuschen im Grünen mit der Gesundheit zu tun hat, darum geht's gleich. Aber erst die Meldungen der Woche aus der Wissenschaft. Ausgesucht hat sie mein Kollege Thomas Häusler. Zuerst geht es um Asteroiden, diese Gesteinsbrocken, die durchs All fliegen, die fallen hin und wieder auch auf die Erde. Das ist Stoff vieler Actionfilme, aber auch seriöse Wissenschaftler beschäftigen sich damit, Thomas Häusler.
Ja, denn je nach Größe dieser kosmischen Geschosse, die auf die Erde treffen, kann das beträchtliche Konsequenzen haben. Vor 65 Millionen Jahren soll ja so ein großes Teil mal auf die Erde gefallen sein und dabei die Dinosaurier ausgerottet haben, weil danach jahrelang ein Dauerwinter herrschte, weil so viel Staub aufgewirbelt wurde, der dann das Sonnenlicht abgeblockt hat.
Und damit so etwas sich nicht wiederholt, will die EU nun ein Projekt starten und will die Welt in Zukunft eben von solchen Katastrophen schützen. Ist das machbar oder Größenwahn?
Ja, auf den ersten Blick klingt es nach Größenwahn, auf den zweiten auch. Aber verrückt sind die Forscher, glaube ich, trotzdem nicht, die da jetzt anfangen in diesem EU-Projekt. Sie wollen in den nächsten Jahren nach Abwehrstrategien suchen gegen solche unerwünschten himmlischen Besucher. Und es gibt schon eben Ansätze, die zumindest überlegenswürdig sind. Man könnte zum Beispiel einen Asteroiden auf Kollisionskurs von einer Raumsonde aus mit einem Projektil beschießen. Dieser Schuss, der müsste gar nicht so heftig sein, wenn man nämlich früh genug dort ist, einige Jahre bevor der Komet dann tatsächlich eintrifft auf der Erde, dann reicht vielleicht ein kleiner Schuss, der den Komet ein bisschen von der Bahn ablenkt und dann über die Zeit hinaus reicht das, damit er an uns vorbeifliegen würde. Vielleicht müsste man nicht mal schießen, man könnte eventuell eine Sonde, die ein bisschen groß ist, in die Nähe dieses Kometen oder Asteroiden bringen. Dann wirkt ja die Schwerkraft, die ziehen sich gegenseitig an und wenn man dann langsam diese Sonde mit den Triebwerken von diesem Asteroiden wegsteuert, zieht sie ihn mit und eben auch aus der Bahn. Gravitationstraktoren nennen die Raumforscher diese Idee.
Ideen sind also vorhanden. Was bringt denn das EU-Projekt Neues?
Ja, es soll diese Ansätze, die eben schon da waren, zum ersten Mal sorgfältig untersuchen und durchrechnen, damit dann am Schluss die Wissenschaft der Politik sagen kann, also diese Option haben wir und das taugen sie. Die Forscher hoffen auch, dass wenn sie das durchgerechnet haben, sie dann auch tatsächlich ein bisschen probieren dürfen im All, so ab 2020 stellen sie sich das vor.
Nach großen gefährlichen Brocken geht es in der nächsten Meldung um kleine gefährliche Spinnen, Thomas Häusler.
Ja, so gefährlich zumindest für ihre Beute, die doch recht klein ist. Das sind zum Beispiel diese Fruchtfliegen, die man kennt von etwas reifem Obst. Es geht um Springspinnen und die weben eben keine Netze, sondern die springen ihre Beute an, etwa so wie Katzen das mit Mäusen tun. Und wer solche Springspinnen schon mal beobachtet hat, wenn sie das tun, der wundert sich nicht, dass die Biologen sich schon fragen, wie ein so kleines Wesen mit einem so kleinen Hirn das schaffen kann.
Und dieses Rätsel haben nun japanische Forscher im Magazin Science gelüftet diese Woche.
Genau, und der Schlüssel, der liegt in einer ganz raffinierten Ausgestaltung der Netzhaut dieser Spinnen. Eine Netzhaut, die sitzt ja im Auge, auch bei uns Menschen, und ist mit vielen Lichtempfängern besetzt. Und diese Lichtempfänger, wie der Name sagt, die fangen das Licht auf, das durch die Linse des Auges fällt und senden dann das Bild per Sehne ans Gehirn. Die Spinnen aber, die haben jetzt eine mehrschichtige Netzhaut. Bei uns hat die nur eine Schicht, die Spinnen haben mehrere und das weiß man schon länger. Aber was man jetzt gesehen hat, das ist eine Schicht, die liegt wie bei uns dort, wo die Augenlinse ein scharfes Bild wirft. Eine zweite Schicht aber liegt etwas außerhalb dieses Bildwurfs. Und das heißt, das Bild, das dort ankommt und abgebildet wird, ist unscharf. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was bringt das, ein unscharfes Bild? Aber genau das scheint der Clou zu sein, sagen jetzt diese Forscher. Dieses unscharfe Bild gibt der Spinne nämlich ein Maß dafür, wie weit sie von dem Objekt entfernt ist. Also je weiter weg das Objekt von der Spinne ist, also die Beute, desto unscharfer ist dieses zweite Bild.
Ein winziges Spinnenauge. Wie untersucht man überhaupt so eine extrem kleine Struktur, wenn man herausfinden will, wie es funktioniert?
Ja, also die Forscher brauchten wirklich immensen Aufwand dafür. Sie haben also zuerst das Spinnenauge wirklich unter dem Mikroskop genau analysiert, um sich die Struktur der Netzhaut eben anzusehen. Sie haben dann die Netzhaut auf ihre Gene untersucht, haben geschaut, welche Gene sind aktiv, das heißt, welche Bauteile werden gebaut in dieser Netzhaut drin, wie werden sie verwendet. Und all das führte dann zum krönenden Experiment. Das ist eine Jagdszene im Labor, die da inszeniert wurde, bei der die Forscher unter verschiedenen Lichtbedingungen beobachtet haben, wie diese Springspinnen dann ihre Beute anspringen, also Fruchtfliegen. Um dabei die Rolle der Unschärfe bei der Distanzschätzung richtig untersuchen zu können, durften die Spinnen aber nur ihre zwei Hauptaugen benutzen. Spinnen haben ja aber 8 Augen, das heißt, man hat den armen Spinnen dann mit Farbklecksen die 6 Nebenaugen abgemalt, also abgedeckt. Und zusammengenommen ließ sich dann der überraschende Beweis führen, die Springspinnen jagen dank einer teilweise unscharfen Sicht eben besser.
Ziemlich aufwendig, und die armen Spinnen, die waren nachher auf 6 Augen blind. Von räuberischen Springspinnen zu menschlichen Chefs. Amerikanische Psychologen haben untersucht, wie stark Vorgesetzte Stress an ihre Mitarbeiter weitergeben. Was haben Sie herausgefunden, Thomas Häusler?
Ja, das Erste ist vielleicht nicht wirklich erstaunlich. Sie haben nach einer Befragung von 98 Angestellten und deren Chefs gezeigt, dass die Chefs ihren Stress nach unten weiterreichen. Und zwar je mehr Stress sie haben, desto mehr geben sie den Druck auch weiter. Meist geschieht dies, indem die Chefs ihre Angestellten vor anderen in den Senkel stellen. Also so wie es vielleicht auch einige kennen. So weit, so wenig schmeichelhaft, aber auch so wenig überraschend. Aber eine weitere Erkenntnis, die scheint mir doch bedenkenswert. Die Studie zeigt nämlich auch, dass jene Chefs, die regelmäßig trainieren, sich zwar selber genauso gestresst fühlen, aber sie geben diesen Druck weniger weiter an ihre Mitarbeiter. Und dafür reichte ein- oder zweimal Training pro Woche, sei es jetzt Yoga, Jogging oder Krafttraining. Mit 98 Befragten ist die Untersuchung zwar nicht riesig, aber mir scheint, das Ergebnis ist bedenkenswert.
Besten Dank, Thomas Häusler, für diesen Blick auf die aktuelle Woche. Ein Ferienhäuschen im Grünen, der Waldspaziergang am Sonntag oder das Schrebergärtchen im Quartier. Für viele Menschen machen diese Dinge einen großen Teil der Lebensqualität aus. Doch der Kontakt mit der Natur macht nicht nur zufriedener, sondern auch gesünder. Welche Mechanismen dahinter stecken und warum Natur gesund hält, darüber diskutierten diese Woche internationale Experten an einem Kongress der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, WSL, in Birmensdorf. Mein Kollege Patrick Tschudin war dort.
Städte sind laut, hektisch und zehren an unseren psychischen und körperlichen Ressourcen. Gleichzeitig fordert die Raumplanung, die Städte müssten noch enger werden. Verdichtung heißt das Schlagwort. Ausgleich zum fordernden Stadtleben finden viele Menschen draußen in der Natur. Und tatsächlich, Wald tut erwiesenermaßen gut, sagt Eike von Lindern, Sozialpsychologe am WSL.
Aus wissenschaftlicher Perspektive kann man sagen, es gibt sehr viele Daten, die auch gut bestätigt sind, oft wiederholt wurden in verschiedenen Studien, auch international, die durchaus den Schluss zulassen, dass es eben eine positive Gesundheitswirkung von Waldbesuchen gibt. Das heißt, wenn Leute Alltagsstress erleben, den Wald aufsuchen, zu Erholungszwecken spazieren gehen, dort Ablenkung finden, hilft es, psychologische Ressourcen wie Konzentrationsfähigkeit zum Beispiel zu regenerieren und hinterher frischer in den Alltag wiederzugehen.
Intuitiv leuchtet das eigentlich sofort ein. Dennoch, wie wirkt eigentlich der Wald?
Aus theoretischer Sicht findet man ja mehr Entspannung dadurch, dass ja halt der Wald unwillkürliche Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Das heißt, man muss sich nicht auf Einzelaspekte konzentrieren, sondern einem fällt quasi automatisch verschiedenste Details ins Auge, verschiedene Naturerscheinungen, irgendwelche schönen Sachen, Tiere, die man sieht. Und einfach aufgrund der Vielfalt des Waldes, der Möglichkeiten, die er bietet, ist er dort eine gute Ressource, dieses Erleben zu haben. Und eben dadurch, dass man sich nicht aktiv darauf konzentrieren muss, nicht die Aufmerksamkeit auf was lenken muss, sondern die Aufmerksamkeit durch die Umwelt automatisch gelenkt wird, trägt das zur Entspannung bei.
Die Aufmerksamkeit auflockern, die Konzentration quasi zurücksetzen. Die wissenschaftliche Umschreibung von die Seele baumeln lassen. Allerdings, so gibt Ludwig Treppel, Landschaftsökologe der Technischen Universität München, zu bedenken, allerdings ist die Wirkung von Wald oder Landschaft im Allgemeinen kulturell geprägt.
Ganz bestimmt vor allem. Also man weiß ja, welche Wandlungen es in der Geschichte dazu gegeben hat. Also etwa, dass die Alpen früher etwas Entsetzliches waren. Kein Mensch ging da freiwillig hin und dann wurden sie plötzlich attraktiv. Oder eben der Wald. Der Wald war abstoßend. Im Wald war es gefährlich, im Wald war es unheimlich. Und irgendwann vor 200 Jahren fingen die Leute an, gerne in den Wald zu gehen.
So wie gilt andere Länder, andere Sitten, gilt offenbar auch andere Länder, andere Tankstellen für Psyche und Körper. In Skandinavien zum Beispiel besitzen viele Menschen ein einfaches kleines Häuschen im Grünen als Ausgleich für ihre engen städtischen Wohnverhältnisse. Terry Hartig, Umweltpsychologe an der Universität Uppsala in Schweden, er hat untersucht, wie sich so ein kleines Häuschen im Grünen, ein sogenanntes Leisure Home, auswirkt auf Frühpensionierung und vorzeitigen Tod.
What we have found in previous studies is that those people who own a leisure home tend to have a lower likelihood of outcomes like early retirement for health reasons or even early death.
Der Aufenthalt im Ferienhäuschen stärkt offenbar für die beruflichen Anforderungen und verlängert gar das Leben. Eine weitere Erkenntnis von Hartig: Menschen aus engen, zu betonierten Quartieren leisten sich eher ein Ferienhäuschen. Daraus leitet Hartig ab, in Zeiten, da aus ökologischen und raumplanerischen Gründen in den Städten vor allem auf Verdichtung gesetzt wird, kann es sehr wohl sein, dass die Menschen via den Mehrverkehr raus ins Grüne die ökologischen Gewinne der Verdichtung zunichte machen.
If you build very densely, you have to be aware that there may be forms of compensation that can erode the expected benefits of densification.
Was verdichtete Städte auch menschenfreundlicher machen kann, sind Schrebergärten auf den verbleibenden Grünflächen. Michael Jarrett, Sozial- und Umweltmediziner an der Universität Berkeley in Kalifornien, Jarrett beschäftigt sich mit deren Funktion.
It's an emerging area of research where people are investigating the benefits and it does seem it has a potential to impact a healthy diet.
Gartenarbeit hat das Potenzial, die Ernährung zu verbessern. Die körperliche Arbeit im Garten steigert die Fitness. Schrebergärten ermöglichen soziale Interaktion und sie erinnern unsere Kinder auch an die Nahrungskette und daran, wie wichtig das Ökosystem für unser Überleben ist. Gärten zeigen unseren Kindern, dass das Essen nicht einfach aus dem Einkaufszentrum kommt.
Dass die Wirkung von Gartenarbeit, Ferienhäuschen oder Waldspaziergängen auf unsere Gesundheit überhaupt zum wissenschaftlichen Forschungsgegenstand wurde, das sei nicht zuletzt das Verdienst der Forschungsgruppe Landschaft und Gesellschaft an der WSL, sagt Umweltpsychologe Terry Hartig aus Schweden.
The Landscape and Society Group here at the WSL have worked hard for many years now to put this subject of landscape and health forward on the agenda.
Unter anderem dank dieser Bemühungen sei wissenschaftlich belegt, wie wichtig Naturerfahrung und Zugang zur Landschaft sei für die Gesundheit des Einzelnen und der ganzen Bevölkerung. Jetzt bleibt eigentlich nur noch zu hoffen, dass diese wissenschaftlichen Erkenntnisse auch ankommen in den Planungsämtern und den Baudepartementen im ganzen Land.
Mehr Natur für geplagte Städte. Sie hörten Patrick Tschudin. So viel Wissenschaft für heute. Mehr Informationen zu den Beiträgen finden Sie auf wissenschaft.drs.ch. Da können Sie Wissenschaft DRS 2 auch als Podcast abonnieren. Die aktuelle Ausgabe am Sender hören Sie jeweils am Samstag um 12.40 Uhr und am Sonntag um 19.30 Uhr. Redaktion dieser Ausgabe Christian Heuss, Moderation Odette Frey.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.